Kindergarten meiner Kinder, da wird beim Kindergottesdienst immer ein Lied gesungen. Und es hat folgenden Text. Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir und über dir. Ja, er hat's versprochen, hat nie sein Wort gebrochen. Glaube mir, ich bin bei dir. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Dieses Lied, das braucht gar nicht viele Worte, um eine Botschaft zu transportieren, die wir auch heute in unserem Predigttext eigentlich wiederfinden können. Und gerade so diese ersten 5 Worte, die können uns auch so eine Erinnerungsstütze für die heutige Predigt sein. Vom Anfang bis zum Ende. Denn alles hat einen Anfang. Es hat mit der Schöpfung der Welt begonnen, mit dem Leben eines Menschen. Und auch ein Brief, der hat so einen Anfang und auch ein Ende. Und wir wollen heute gemeinschaftlich hier in Gottes Wort, in die Bibel hineinschauen und uns den Anfang des ersten Korintherbriefs, den Brief des Apostel Paulus an die damalige Gemeinde in Korinth angucken. Und ich möchte uns zu Beginn einmal den Predigttext vorlesen. Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und, so Hästenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten im Christus Jesus, die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas, der vierte, ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr wäret auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Soweit erstmal der Text. Jedes Leben hat einen Anfang. Und wenn ein Kind geboren wird, dann ist so ein Anfang gemacht. Und wenn wir in das Leben des Paulus so hineinschauen, dann wissen wir, dass sich den Anfang in seinem Leben, den er ja persönlich so gestaltet hat, dass das doch in eine ganz andere Richtung so gedriftet ist. Er wurde ein Pharisäer und zum Verfolger der christlichen Gemeinde, zum Verfolger der Gemeinde Jesu. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott seinen neuen Anfang mit Paulus machte und ihm ein neues Leben schenkte. Und deshalb kann Paulus hier heute uns schreiben, Paulus berufen zum Apostel Christi Jesu. Doch er ist nicht alleine berufen. Dort ist auch noch Sohästenes, der berufen ist. Dort ist die Gemeinde in Korinth, wo Gott Menschen berufen hat. Es sind Geheiligte in Christus, berufene Heilige, Ausgesonderte für Gott, lokal und auf der ganzen Welt. Gott ruft Menschen in die Nachfolge seines Sohnes. Es ist ein Ruf, die Rebellion gegen Gott aufzugeben und ja, zurück in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Und bei diesem Ruf, da geht die Initiative von Gott aus. Das lesen wir in Römer 5 in den Versen 6 bis 8. Und ich möchte das einmal nach der neuen Genfer Übersetzung tun. Dort schreibt die neue Genfer: Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken zugekehrt hatten. Nun, es ist ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderen edlen oder ja für einen besonderen edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Habt ihr aufgepasst? Da stand ohnmächtig. Wir sind ohnmächtig der Sünde ausgeliefert. Sklaven der Sünde, keine Chance aus eigener Kraft zu entrinnen. Und diese Liebe, die Gott uns erweist, die wird dann im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4, ja so deutlich. Denn Gottes Liebe, die hat ein Ziel für einen Menschen. Dort steht: Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Hier steht also: Wirkliches und wahres Leben, das gibt es nur durch Jesus Christus allein. Und somit wurde auch Paulus von Gott aus einem Leben in der Rebellion, in der Verfolgung der Gemeinde Gottes gegen Gott, ja, von Gott herausgeliebt, in ein Leben mit dem Sohn Gottes, ja, berufen. Und so wurde auch Sosthenes in ein Leben mit Christus herausgeliebt aus der Sünde, herausgeliebt aus dem ewigen Tod, in ein Leben mit Jesus. Und so wurde auch die Gemeinde in Korinth und jeder Mensch, der den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, von Gott herausgeliebt, zu einem Leben in der Nachfolge Jesu berufen, damals und auch noch heute. Und der Ruf Gottes, der gilt auch dir und auch mir. Also lasst uns seinem Ruf antworten. Herr, hier bin ich. Komm du in mein Leben und verändere mein Herz. Ich will dir meine Schuld vor dir bekennen und von jetzt ab mit dir gehen. Vielleicht machst du das erste Mal das oder vielleicht auch einfach wieder neu. Paulus, der bezeichnet die Christen ja in seinem Brief als Geheiligte in Christus, als berufene Heilige. Etwas Heiliges, das ist Gott geweiht, für ihn ausgesondert. Und das bedeutet auch, dass sich der Zweck für eine Sache ändert. In diesem Fall der Zweck, das Leben eines Menschen, ändert sich, wenn er zum Gotteskind durch das Blut Jesu Christi wird. Vorher war der Zweck vielleicht Selbstverwirklichung oder den eigenen Wünschen zu folgen. Und nun ist das Ziel eines Menschen, durch sein Leben Gott Ehre zu bringen. Nach Gottes Willen zu leben und ja auf alle Ewigkeit von nun an mit ihm in der Gemeinschaft zu leben. Und solchen Menschen, den ruft Paulus hier zu Beginn seines Briefes zu: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Frieden. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Wir kommen von Weihnachten. Und als der Engel zu den Hirten kommt, da ruft er ihnen das nämlich in Lukas 2, in Versen 10 bis 11 und 14 auch so mit zu. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und die himmlischen Herrscharen, die führen das dann fort. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Schon ganz zum Anfang, als Gottes Sohn in die Welt kommt, da bekräftigen die Engel diesen Friedenswunsch. Es ist ein Wunsch, der sich für die erfüllt, die dem Ruf Gottes folgen und Jesus ihr Leben geben. Wir müssen uns einfach klar machen, dass ein Mensch mit seiner Sünde im Unfrieden mit Gott lebt. Und wenn Paulus also den Frieden Gottes für die Gemeinde in Korinth und ja, die anderen Christen wünscht, dann wünscht er ihnen ein Leben in der Gemeinschaft Gottes. Ein Leben, das an Gottes Willen ausgerichtet ist. Ein Leben unter dem Segen Gottes. Ein Leben unter der Leitung und der Fürsorge Gottes. Der Friede Gottes, der hilft uns, Leid zu ertragen. Der Friede Gottes hilft uns, neue Hoffnung zu finden. Er hilft uns, Gott zu danken, ihn zu loben und ihn zu preisen. Und Paulus weiß, dass Frieden mit Gott nicht durch menschliche Leistung möglich ist. Das hat er an sich selbst gesehen, als Pharisäer. Er hat versucht, eigentlich jeden Buchstaben des Gesetzes irgendwie zwanghaft einzuhalten. Aber die Wahrheit ist einfach, es gibt keine Taten, mit denen wir uns aus eigener menschlicher Kraft mit Gott versöhnen könnten. Es hilft nicht, dass wir vielleicht 7-mal um einen hohen Berg im Himalaya auf Knien robben. Es hilft auch nicht, wenn wir alles verkaufen und von nun an ab als Asketen leben, alle Bedürftigen dieser Welt aufnehmen, alle Kriege zu beenden, Heilmittel für alle Krankheiten zu finden oder Gott die größten Kirchen zu bauen. Es bedarf der Gnade Gottes, um einen Menschen mit Gott in Jesus Christus zu versöhnen. Martin Luther hat uns das auch als unser Glaubensvater mit deutlich gemacht. In seinen 4 Soli. Da hat er es einfach auf den Punkt gebracht, wie ein Mensch vor Gott gerecht werden kann. Und somit, ein Mensch nach dem Wohlgefallen Gottes sein kann, in den dann auch Gottes Friede einzieht. Da war erstens sola gratia. Allein die Gnade Gottes, allein durch die Gnade Gottes wird der glaubende Mensch errettet. Nicht durch seine Werke, hat Luther gesagt. Zweitens, sola fide. Allein durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, wird der Mensch gerechtfertigt. Nicht durch gute Werke. Sola scriptum. Allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Nicht eine kirchliche Tradition. Und viertens, sola Christus. Allein die Person, das Wirken und die Lehre Jesu Christi können die Grundlage für den Glauben und die Errettung eines Menschen aus der Sünde sein. Wir merken, es geht um die Gnade Gottes. Und hier ist es ja vielleicht einfach sinnvoll, mal einen kleinen Exkurs und so einen kleinen Schwenk durch die Bibel zu machen. Denn Gott zeigt seine Gnade zum ersten Mal, indem er Adam und Eva nicht nach dem Sündenfall vernichtet, sondern die beiden kleidet und in die Welt stellt. Als die Menschen nichts von Gott wissen wollen, da heißt es über Noah im 1. Mose 6, Vers 8, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Als Abrahams Knecht ausgesandt wurde, um für Isaak eine Frau zu finden, da suchte er Gottes Gnade für seine Reise und fand zum Schluss Rebekka. Und im Alten Testament, da können wir öfters lesen, dass die Menschen zu Gott sagen, lass mich nur Gnade finden. Im 2. Mose, im Kapitel 30, da wird die Bundeslade beschrieben. Und auf ihrem Deckel zwischen diesen Cherubimen, die dort draufgestellt sind, dort befindet sich der Gnadenthron. Und Gott sagt zu Mose, der Gnadenthron auf der Lade mit dem Gesetz, das ist der Ort, wo ich dir begegnen will. Oder in 2. Mose 33. Dort spricht er, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Das sagt Gott zu Mose. Und als Mose ihn dann darauf bittet, doch Gottes Herrlichkeit schauen zu dürfen, da antwortet Gott, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und es geht weiter über die Psalmen. Dort sagt der Psalmist, ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Oder im Psalm 119, dort steht, erquicke mich nach deiner Gnade, dass ich halte die Mahnungen deines Mundes. Wiederum lesen wir, dass Gottes Gnade verlassen bedeutet, sich an Nichtiges zu halten. Im Neuen Testament, da wird Maria verkündigt der Engel, dass sie Gnade vor Gott gefunden hat. Und so bringt sie Er stellt sie sich in den Dienst für Gott und bringt den Sohn Gottes auf die Welt. Und die heutige Losung, die hat es auch schon gesagt. Denn Johannes schreibt es in dem ersten Kapitel seines Evangeliums: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann ein paar Verse weiter, was uns Michael auch schon vorhin vorgelesen hat. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und die ganze Bibel, die endet am Schluss in der Offenbarung mit den Worten: Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Also die Gnade Gottes, die zieht sich so ja durch die ganze Menschheitsgeschichte so hindurch. Ich habe mir den Spaß gemacht und einmal auf bibleserver.com mal nach den Begriffen Gnade und Gnädig in der Luther-Übersetzung gesucht. Und mit Gnade, da waren es 282 Treffer und bei Gnädig 110 Treffer. Also es ist ein Wort, das doch, oder Wort bei den beiden Worte, die wirklich auch häufig in der Bibel auch vorkommen. Gnade, das ist, wenn man sich das Lexikon anguckt, ja, eine wohlwollende, freiwillige Zuwendung. Zur Gnade kann einen keiner zwingen. Gnade kann nur derjenige, der sie gewährt, von sich aus geben. Und oft wird Gnade auch als das Gegenteil von der Ferne von Gott beschrieben. Die Gnade Gottes ist also ja der Dreh- und Angelpunkt für das Leben eines Menschen. Denn Gott schenkt in Jesus Christus den Ausweg aus der ohnmächtigen Sklaverei der Sünde. Durch Gottes Gnade in dem auferstandenen Herrn Jesus dürfen wir neues, wahres Leben finden. Lasst uns also ja an dem Beispiel von Paulus festhalten und uns auch wieder neu daran erinnern, dass wir uns gegenseitig die Gnade und den Frieden Gottes, unseres Vaters und des Herrn Jesus Christus wünschen. Paulus, den bewegt diese Gnade Gottes dazu, dass er Gott für seine Glaubensgeschwister in Korinth danken kann. Denn die Gnade Gottes durch Jesus Christus ist bei den Menschen in dieser Gemeinde in Korinth sichtbar geworden und hat Veränderungen in ihrem Leben, ja von einem Leben ohne Gott zu einem Leben mit Gott, ja ihre Auswirkungen gezogen. Denn durch die Gnade Gottes dort ist das Leben der Christen vor Ort reich geworden. Sie sind reich geworden in aller Lehre, wie Paulus das schreibt. Sie sind reich geworden in aller Erkenntnis. Die einzelnen Christen, die wissen also, was Gottes Willen entspricht und wie sie handeln sollen. Und Paulus schreibt: Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Die Gemeinde, die hat keinen Mangel an irgendwelchen Gaben, wie Michael das vorhin auch schon uns angemerkt hat. Es sind die Gaben, die Gott seinen Kindern in seiner Gnade schenkt. Die Gemeinde hat eigentlich alles und wartet nur noch darauf, dass Jesus wiederkommt und die Ewigkeit bei Gott endlich beginnt. Der Segen Gottes ist also ganz praktisch in dem Leben dieser Menschen erfahrbar. Wenn Paulus sagt, die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, dann hat sich mir gleich eine Frage gestellt. Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer kräftigen und einer schwachen Predigt? Und irgendwie fiel mir dann gleich ein Gleichnis ein, das Jesus im Lukas-Evangelium, ja, das Jesus gesagt hat. Es ist das Gleichnis vom Sämann. Ich möchte es uns einmal vorlesen. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land. Es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Den anderen aber in den Gleichnissen, damit sie nicht sehen, und wenn sie es sehen, auch nicht verstehen und auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Lieber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Feld sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken es unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort Gottes hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Also diese ersten drei Beispiele, die Jesus hier in seinem Gleichnis nimmt, das ist für mich auch so, oder ja, wo ich einfach sage, doch, das ist für mich etwas, wo vielleicht das Wort schwach in einem Menschen ist. Dort, wo Gottes Wort zwar gehört wird, aber wo der Satan es wieder raubt und was zu Nichtglauben führt. Oder dort, wo Gottes Wort zwar gehört und auch erstmal angenommen wird, aber wo man dann doch wieder von Gott abfällt und in sein altes Muster verfällt. Oder dort, wo Gottes Wort zwar gehört und erstmal angenommen wird, aber wo es an den Rand gedrängt wird von Sorgen, Reichtum, wo die weltlichen Freuden das Nichtige eigentlich den Glauben an Gott ersticken. Und eine kräftige Predigt ist für mich dort, wo das Wort Gottes gehört wird, in einem feinen, guten Herzen, wie wir das gerade gelesen haben, bewahrt wird. Und wo das Leben dann nach dem Handeln Gottes ähnlicher wird und wo das Wort Gottes auch an andere weitergegeben wird. Ein solches Leben, das bringt Frucht. Den Korinthern, denen bezeugt Paulus, dass das Wort Gottes auf einen guten Boden gefallen ist. Und Paulus, der ist voller Zuversicht, dass Gott die Korinther ja bis zum Wiederkommen Jesu ja in dieser Herzenshaltung auch bewahren wird, damit sie untadelig für die Ankunft des Herrn sind. Es ist diese Ermutigung, dass Gott treu zu seinem Wort steht. Er ist derselbe gestern, heute und auch in alle Ewigkeit. Es ist für uns eine Ermutigung, weil Gott treu ist, weil er zuerst geliebt hat. Es ist eine Ermutigung, weil er in die Nachfolge ruft, weil er jeden Christen für sich als geheiligt berufen hat. Und damit wir ja in Gemeinschaft mit dem Vater durch Jesus Christus seinen Sohn leben können. Und wenn wir diesen Predigttext einmal bis hierhin betrachten, dann könnte man eigentlich denken, wow, Korinth, was ist das eigentlich für eine ideale Gemeinde? Reich an aller Erkenntnis, reich in aller Lehre, reich an allen Gaben, immer in der richtigen Ausrichtung auf die Wiederkunft Jesus wartend und das Wort Gottes aufnehmend und bewahrend. Das sind doch echt bemerkenswerte Vorbilder. Doch dann zeigt sich, dass auch diese Glaubensgeschwister noch immer auf dem Weg sind und noch lange nicht am Ziel beim Herrn Jesus angekommen sind. Es erinnert mich irgendwie auch an die 7-Cent-Schreiben, wenn ich hier den Brief von Paulus lese. Denn Paulus muss diese Gemeinde ermahnen. Dort hat sich falsches Denken ja in ihr Leben entsprechend hineingeschlichen. Vielleicht hat der Satan es dort ausgestreut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir eins festhalten. Diese treuen Geschwister, die hatten sich neben ihrer Liebe zu Gott auch an andere Menschen gehängt. Und sie riskieren Streit und Uneinigkeit in ihrer Gemeinde. Paulus, der sieht diese Fehlentwicklung und der spricht sie ganz offen an, damit sie korrigiert werden kann. 1. Korinther 1, Vers 10: Ich ermahne euch aber, lieber Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Die neue Genfer Übersetzung, die übersetzt hier: Redet so, dass eure Worte euch nicht gegenseitig gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Was war da eigentlich schiefgelaufen? Die Menschen haben sich nicht nur zu Christus bekannt, sondern sie haben Parteien gebildet. Die Partei des Paulus, des Apollos, des Kephas, also Petrus und Christus. Die Korinther, die haben sich an bestimmte Leiterpersonen gehängt und dabei das Wesentliche doch übersehen, auf das Paulus sie jetzt hier wieder hinweisen muss. Denn auch Paulus, Apollos und Kephas, das sind nur Knechte ihres Herrn, es sind Mitbrüder. Nicht sie erlösen, so wie das Paulus auch ganz klar schreibt, sondern es ist Jesus allein. Und Paulus, der ist einfach entsetzt darüber, dass er dort mit hineingezogen werden soll. Je nachdem, von wem sie mal getauft worden sind, dort bilden die Korinther so Parteien. Und ich schätze mal, es wird vermutlich darum um Lehrfragen gegangen sein oder um Verhaltensweisen. Da können auch wir uns fragen, wie sieht das denn bei uns auch? Bilden auch wir solche Parteien oder hängen wir wirklich einzig und allein Jesus an? Paulus, der möchte von dieser ganzen Parteibildung nichts wissen. Er ermahnt die Gemeinde, sich nicht zu spalten, sondern zurück in die einende Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus zu kommen. Denn die Korinther zerschritten sind, dann wäre dies ein Sieg für den Satan. Wenn sie aber Einigkeit in dem Herrn Jesus Christus finden, dann ist es ein Sieg des Herrn. Und er nimmt die Korinther hier auch in die Pflicht. Und er tut etwas oder er fordert etwas von ihnen, was für uns vielleicht im ersten Moment wirklich scheinbar unmöglich ist, eines Sinnes zu sein. Welche Menschen sind schon eines Sinnes? Wir streiten uns doch häufiger untereinander oder haben Meinungsverschiedenheiten. Aber Paulus sagt, es ist möglich. Das scheinbar Unmögliche ist in Christus möglich, eines Sinnes zu sein. Paulus ist deshalb froh, nur wenige in der Gemeinde getauft zu haben, damit die Korinther sich in ihrem Streit ja nicht auf ihn berufen können. Dieser Personenkult, der ist ihm einfach zuwider. Denn es geht ihm doch vom ganzen Herzen doch nur um eins, dass Christus alleine verherrlicht wird. Und so schreibt er dann in Vers 17, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Paulus meint damit, dass Gott den Mitarbeitern in seinem Reich auch unterschiedliche Aufgaben gibt, ganz nach seinen Gaben. Ja, um die freimachende und frohmachende Botschaft von Jesus Christus, dass wir durch Jesus Christus gerettet werden von unserer Sünde, dass wir ein neues Leben bekommen können, um diese Gnade Gottes für die Menschen weiter zu verbreiten. Es ist dieses Prinzip, der eine sät, der andere gießt, der andere erntet. Und Paulus sieht sich selbst hier in erster Linie der Weitergabe des Evangeliums verpflichtet. Paulus sammelt Jünger nicht für, also sammelt die Jünger nicht für sich, sondern für den Herrn Jesus. Und Gott hat Paulus auch als Verkündiger berufen. Wenn Paulus schreibt, dass er nicht von Christus gesandt ist, um die Menschen zu taufen, damit meint er dann auch nicht, dass er gar keine Menschen tauft, also auf ihren Glauben und ihren Bekenntnis zu Jesus Christus tauft, sondern dass er in erster Linie als Evangelist berufen ist. Er möchte damit zum Ausdruck bringen, dass die Verbreitung von Gottes Wort und das Leben in der Jüngerschaft, in der Gemeinde, ja nicht das Werk eines Einzelnen, sondern dass viele an so einem Glaubensweg beteiligt sind. Und besonders wichtig ist es Paulus als Evangelist, dass er niemanden durch schlaue Worte zum Glauben überredet. Denn wenn er die Menschen durch seine Überredung oder durch Überredungskunst zu einem Glauben, zu Gott führen würde, dann wäre dieser Glaube von einem Menschen gewirkt. Aber wenn jemand sich wirklich des Kreuzes Christi bewusst wird, wenn ein Mensch sich seiner Sündhaftigkeit vor Gott bewusst wird und merkt, dass er ohnmächtig ist, keiner sich nicht aus eigener Kraft von seiner Sünde befreien kann und in die Gemeinschaft Gottes mitkommen kann und dann von der frohen und freimachenden Botschaft von Jesus und von seinem Blut und seiner Auferstehung hört, dann ist es Gott, der wirkt und rettet. Paulus ist eins wichtig. Paulus predigt Christus den Gekreuzigten. Und das führt er dann auch in dem zweiten Kapitel seines Briefes weiter. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam nicht mit hohen Worten und mit hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Dort, wo Gottes Kraft in einem Menschen das Herz verändert, da wird er genau wie Paulus von einem Gegner Gottes zu einem Zeugen Gottes. Und damit möchte ich auch langsam zum Schluss kommen. Vielleicht ist es ganz gut, an dieser Stelle sich nochmal das Lied vom Anfang bewusst zu machen. In dem Liedtext heißt es, vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir und über dir. Ja, er hat's versprochen, hat nie sein Wort gebrochen. Glaube mir, ich bin bei dir. Immer und überall, immer und überall, immer ist Gott da. Und so bewahre uns der Allmächtige, Gott der Vater, in Christus Jesus, seinem Sohn, damit auch wir uns die Ermutigung und Ermahnungen des Korintherbriefs ja für unser eigenes Glaubens ja annehmen. Damit Gottes Wort bei uns auf einen guten Boden fällt und wir es bewahren und seine frohe Botschaft weitergeben. Allein Gottes Gnade, allein durch den Glauben, allein durch Gottes Wort, allein durch Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Gott ruft auch dich in seine Nachfolge. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.